Und wir haben ja nun eine ganze Woche Zeit, um uns mit diesem Thema beschäftigen zu dürfen. Und so möchte ich heute Morgen einmal vorwiegend etwas sagen von Gott, dem Vater. Ich sagte ja gestern so schon, dass es außergewöhnlich wichtig ist, dass wir eine klare biblische Vorstellung von dem heiligen und ewigen Gott haben, der sich eben dann in seinem Sohne geoffenbart hat. Ich lese dazu zuerst einmal zwei Stellen aus 5. Mose 5. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist nur ein Gott. Und aus dem 32. Kapitel: Sehet nun, dass ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir. Wir lesen noch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 16. Da sagt der Herr Jesus: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 1. Korinther 2, Vers 12: Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Lieben, was wir von Gott, dem heiligen, ewigen Gott, kennen und wissen, das ist immer eine Offenbarung aus seinem Worte. Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort. Er hat sich geoffenbart in seinem Sohn. Er hat sich aber auch geoffenbart in der Schöpfung und Natur. Er hat sich geoffenbart in seinem Volke Israel. Und er offenbart sich auch in seiner Gemeinde. Nur das eine steht fest: Das, was wir von Gott, dem ewigen, lebendigen Gott, wissen, das wissen wir immer durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb möchte ich von vornherein einmal deutlich machen: Wenn wir, ich meine hier in der biblischen Betrachtung, von Gott sprechen, dann meinen wir immer grundsätzlich den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist heute ein Begriff, der sehr viel verwendet wird. Und ich möchte fast behaupten, dass es kaum Menschen gibt, einige vielleicht ja, aber kaum Menschen gibt, die nicht irgend an einen Gott glauben. Das kommt auch daher, weil dieser heilige, ewige Gott uns sein Wesen ins Herz gelegt hat. Wir sind Geschöpfe dieses Gottes. Und mag in unserem Herzen und Gewissen und Erkennen auch noch so viel durch Sünde zerstört worden sein, die Ebenbildlichkeit Gottes trägt auch heute noch jedes menschliche Angesicht. Manchmal so verzerrt wie in einem Spiegel, den man zerschlagen hat, dass man sein eigenes Angesicht nicht mehr sieht. Und die Sünde hat tatsächlich das sehr, sehr zerstört. Und trotzdem bleibt jeder Mensch ein Geschöpf Gottes. Ob er das weiß, ob er das anerkennt, ob er das will, spielt hier überhaupt keine Rolle. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel nie, aber auch nie sagen sollten: Du bist ja total von Gott verlassen. Es gab nur einen Menschen, den Gott verlassen hat, und das war sein eigener Sohn. Er alleine musste am Kreuz von Golgatha ausrufen, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel gibt uns aber auch Antwort, warum Gott seinen Sohn verlassen hat. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht geschrieben, durch den Geist Gottes gewirkt, durch Paulus, den, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die Antwort, warum Gott seinen Sohn verlassen hat. Wir werden im Laufe der Ausführungen noch weiter darauf zurückkommen. Ich wollte nur das eine ganz besonders betonen. Wissen Sie, heute ist es modern, Synkretismus zu üben. Ich gebrauche nicht gerne Fremdwörter, aber das ist eben nur ein Wort, was oft gebraucht wird. Synkretismus heißt Religionsvermischung. Ich weiß nicht, ob Sie das schon selber gespürt haben. Man versucht heute, einen Einheitsgott zu schaffen, indem man sagt, es ist völlig egal, wie man ihn nennt. Die Buddhisten nennen ihn Buddha, die Mohammedaner nennen ihn Allah. Nun kommt natürlich verhängnisvollerweise hinzu, dass es in der arabischen Sprache eben nur einen Namen gibt für Gott, und das ist Allah. Die Mohammedaner beten also Allah an. Im Hinduismus gibt es viele Götter. Und die Indianer haben ihren großen Manitou. Und so gibt es auch heute schon eine Weltreligion, die sogenannte Bahai-Religion. Wer einmal in Israel war, der wird feststellen, dass das eine sehr, sehr wohlhabende Sekte ist. Die hat nämlich in Haifa eine Anlage gebaut, einen Tempel mit Goldkuppel. Da kann man nur staunen, mit welcher Präzision, mit welcher Schönheit dort vorgegangen wird. Und diese Bahai-Religion, die hat nun etwas vollzogen, was im Grunde genommen sich viele Menschen gedacht haben. Warum sollen wir eigentlich, wenn wir an Gott glauben, nicht alle einen Gott machen gewissermaßen oder haben? Und dann würden endlich einmal Religionskriege ausgeschlossen sein, dann würden alle diese Differenzen zwischen den verschiedenen Religionen vorbei sein und dann hätten wir einen Gott. Lieben, diesen einen Gott haben wir. Nur ist der große Unterschied, dass dieser eine Gott eben nicht die Erfindung von den ganzen anderen Religionsstiftern ist. Denn die Bibel sagt, es gibt nur einen wahren, ewigen und lebendigen Gott. Und das ist der Gott Israels. Und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir jetzt von Gott sprechen, dann meinen wir also nicht irgendwie die Götzen, die es auch noch gibt, sondern wir meinen immer diesen Gott, von dem der Apostel Paulus uns in 1. Korinther 1, Vers 15 sagt, Dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Nacht der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lieben, deshalb finden wir auch eine solche engste Verbindung bei allen Aussagen über Gott, immer in Verbindung mit seinem Sohne Jesus Christus. Deshalb muss ich, wenn ich vom Vater spreche, auch immer wieder eine gewisse Beziehung zum Sohne sprechen, obwohl wir heute Abend speziell einmal etwas vom Sohne hören werden. Paulus schreibt an drei Stellen, zum ersten Mal in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit mancherlei Segnungen in der Himmelswelt. In 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und im 2. Korinther 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott alles Trostes und der Vater aller Erbarmungen. Liebe, ich kann natürlich jetzt keine umfassende Darstellung des Wesens Gottes geben. Das wird man überhaupt nie fertig mit der Betrachtung. Aber wir wollen doch einige Kernpunkte wenigstens herausstellen, dass wir wissen, wenn von Gott die Rede ist, vom Vater unseres Herrn Jesus Christus die Rede ist, dann ist das der ewige, alleinige, wahre Gott. Und wenn Johannes in Offenbarung 4 ihn uns schildern will, wie er auf dem Throne sitzt und er dort sagt, dem, der auf dem Throne sitzt und dem, der geschlachtet ist, das Lamm inmitten des Thrones, sei Ehre, Anbetung, Macht, Herrlichkeit und Ruhm. Und wenn er dann versucht, diesen Gott zu schildern, dann genügt ihm die menschliche Sprache nicht. Er kann nur sagen, wie Diamanten funkelt er, wie der Regenbogen leuchtet er. Er kann ihn uns nicht schildern. Warum denn nicht? Lieben, weil Gott kein Mensch ist, sondern weil Gott Geist ist. Jede Vorstellung von dem heiligen, ewigen, allmächtigen Gott ist im Ansatzpunkt falsch. Deshalb gebietet uns auch das Wort Gottes, du sollst dir weder ein Bildnis noch ein Gleichnis machen von diesem ewigen Gott. Lieben, ich schätze natürlich sehr die Kunst eines Michelangelo. Und wenn er in der Sixtinischen Kapelle, in dieser wunderbaren Kuppel, die nun wieder ganz neu restauriert wurde, den heiligen, ewigen Gott darstellt in einer herrlichen Weise, wie er die Hand dem Adam darreicht, so ist das bestimmt ein anerkennendes Kunstwerk. Aber trotzdem ist auch die Vorstellung von Michelangelo eben unbiblisch. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Niemand, sagt Jesus Christus, Johannes 1, Vers 18, hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn aber, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn uns geoffenbart. Sehen Sie, deshalb kommen alle Offenbarungen Gottes eben nicht von irgendjemand, nicht durch Engel, nicht durch Religionen, sondern immer nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, und durch die Offenbarung des Geistes Gottes. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, er ist Gott gepriesen in alle Ewigkeit. Und nun bitte ich Sie, meinen Sie jetzt nicht, weil viele Dinge in der Bibel wir mit unserem Verstande nicht so verstehen können, deshalb könnte es sowas nicht geben. Wer sich einbildet als Mensch, alles verstehen zu können, um zu glauben, der ist ein sehr eingebildeter Mensch. Er meint nämlich, dass er die Mitte des Universums wäre und er bildet sich im Grunde genommen ein, dass alles sich um ihn dreht. Und in dem Moment, wo man so denkt, ist man total auf einem Nebengeleise und wird Gott nie erkennen. Was wäre das für ein Schöpfergott, der von seinen Geschöpfen so erkannt wird, dass sie alles wüssten über ihn? Was wäre das für ein Schöpfergott, der es nötig hätte, zuerst einmal von seinen Geschöpfen Anerkennung finden zu müssen, um wirklich zu sein? Und es gibt sogar Leute, die sagen, das Wort Gottes wird nur dann Wort Gottes, wenn man es im Glauben annimmt. Das klingt recht fromm. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Mensch entscheidet, was Wort Gottes ist. Und wenn es ihm dem einen und die andere Stelle gefällt, dann nimmt er die an und dann wird es Wort Gottes. Nein, das Wort Gottes ist und bleibt in alle Ewigkeit. Der Herr Jesus sagte einmal, Himmel und Erde, die werden einmal vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und so wird auch Gott und so wird auch Jesus Christus und so wird auch der Geist Gottes, die heilige, göttliche Dreieinheit, nie vergehen. Und wir können in dieser Beziehung eben nicht unseren Verstand und unsere Vernunft fragen, ob das möglich ist, sondern wir müssen fragen, was sagt uns der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der heilige, ewige Gott. Und wenn wir das bejahen, dann kann uns Gott durch seinen Heiligen Geist uns auch die Tiefen Gottes offenbaren. Oh, welch ein Reichtum der Tiefe und Erkenntnis Gottes, so sagt Paulus, wenn er hineinschauen darf in diese Herrlichkeit. Wir haben vorhin gesungen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, das schöne Lied von Terstegen. Und dieser Terstegen, dieser Bruder Terstegen im Herrn, war ein ganz, ganz gottesfürchtiger Mann und hat vom Wesen Gottes vielleicht mehr erfahren dürfen in seinem Leben, wie viele zusammen bei uns, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber Terstegen sagte, was bin ich so dankbar, dass ich nicht Gottes Geheimrat sein muss, sondern sein Kind sein darf. Sehen Sie, und bei aller Erkenntnis, die wir haben, merken wir doch, dass wir weit, weit weg sind von dieser Gotteserkenntnis, sondern dass wir dankbar sein dürfen, wir dürfen sein Kind sein. Und im Vertrauen auf ihn lernen wir ihn besser kennen, als wenn wir studieren, die ganze Philosophie und die ganze Theologie, ich sage nichts dagegen, aber die eigentliche Gotteserkenntnis kommt aus einem demütigen, gebeugten, gläubigen Herzen des Menschen. Und deshalb bittet der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 15, das kommt zum ersten Mal der Ausdruck Vater der Herrlichkeit vor. Und da schreibt der Apostel Paulus, der Gott Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, nur durch den Geist Gottes können wir das Wesen Gottes erkennen. Und dann bittet der Apostel Paulus weiter, und da bittet er auch für uns seine Gemeinde, für uns Kinder Gottes, dass wir mit den Augen des Herzens schauen dürfen und erkennen dürfen. Und in Epheser 3 schreibt der Apostel Paulus unter der Leitung des Geistes, dass Gott uns gebe die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das sind alles Dinge, die kann man nicht vernunftsmäßig aufnehmen. Natürlich muss man es erst einmal verstandesmäßig aufgenommen haben, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber im Grunde genommen ist es so, wie Apostel Paulus in Römer 10, Vers 14 sagt, mit dem Herzen wird geglaubt. Der Verstand soll nicht ausgeschaltet werden, aber die letzte Entscheidung Gott gegenüber, die wird mit dem Herzen gefasst. Und da kann Gott durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen diese Dinge wunderbar wirken. Nun, das Wort Trinität oder Dreieinheit kommt von der griechischen Ableitung Trinitus, und das heißt eben dreifach. Und an diesem einen Punkt scheitern schon viele Menschen, die den Verstand in den Vordergrund stellen und sagen, wenn in der Heiligen Schrift steht, es gibt nur einen einzigen Gott, warum dann doch diese Offenbarung in drei Personen? Lieben, warum Gott das getan hat? Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Das werde ich auch erst erkennen, wenn wir droben sind. Aber ich möchte einmal einen ganz schwachen Versuch machen. Wissen Sie, ich war ja 20, 25 Jahre in der Jugendarbeit tätig. Und bei jungen Menschen kann ich noch nicht erwarten, dass sie mit so ganz großer Ehrfurcht diese biblischen Dinge angehen. Und die heutige Jugend hat es ja an sich, dass sie erst einmal ziemlich offen und geradlinig, manchmal auch ein bisschen zu weit, gebe ich zu, Fragen stellt. Und die kommen dann nicht so und kommen aus der Bibel heraus mit so ganz großer Ehrfurcht an die Sache ran. Die sagen, jetzt erklärt doch uns einmal, gibt es nun einen Gott oder sind es drei Götter? Auf der einen Seite heißt es im Alten Testament, es gibt nur einen Gott. Und dann heißt es aber, Jesus Christus ist auch Gott, der Heilige Geist ist auch Gott. Ja, wie sollen wir das verstehen? Ich bilde mir nun absolut nicht ein, dass ich da eine perfekte Antwort habe. Aber ich kann Ihnen einmal helfen, vielleicht dieses Problem so anzuschauen. Der heilige, ewige Gott ist tatsächlich einer. Und das bleibt dabei. Aber von diesem heiligen, ewigen Gott heißt es in 1. Timotheus 6, dass er in einem Lichte wohnt, da niemand hinzukommen kann. Der Herr Jesus sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn uns kundgetan. Also wird kein Mensch den heiligen, ewigen Gott, solange er hier auf dieser Erde ist, von Angesicht zu Angesicht sehen können. Er würde nämlich nicht mehr leben, so sagt es der alte Bund. Und wenn es von Mose geschrieben wird, dass er einmal das Angesicht Gottes so sehen durfte, dann müssen wir das mit einer gewissen Einschränkung sehen. Mose durfte nämlich so etwas schauen, wie Gott an ihm vorüberging. Und diese Heiligkeit hat schon genügt, dass sein Angesicht leuchtete, dass es die Israeliten schon gar nicht mehr ertragen konnten. Aber das volle Angesicht hat Gott ihm nicht gezeigt. Er ist dem Abraham im Feuer erschienen, im brennenden Dornbusch. Das war auch schon eine außergewöhnliche Bewegung. Aber das volle Wesen Gottes hat noch niemand gesehen und könnte es auch nicht sehen. Er müsste sonst sterben. Deshalb dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass wir nun einfach, wenn wir an Gott glauben wollen, kommen können und sagen, Gott, offenbare du dich einmal. Wenn du mir zeigst, wer du bist, dann kann es sein, dass ich dann vielleicht auch glaube. Das geht nicht. Keiner von seinen Geschöpfen kann so kommen und mit dem heiligen, ewigen Gott sprechen. So gewissermaßen, zeig dich einmal, tue Zeichen und Wunder, tue das und das, mach mich gesund, mache das, was ich will, dann will ich vielleicht glauben. Wisst ihr, das ist so die Sprache des Unglaubens. Was haben sie zum Herrn Jesus gesagt? Steige herab vom Kreuz. Wenn du das tust, dann wollen wir glauben. Hätten sie geglaubt? Nein, sie hätten nicht geglaubt. Deshalb ist es für mich persönlich überhaupt keine Schwierigkeit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich diesem heiligen, ewigen Gott, der in einem Lichte wohnt und nie zu schauen ist, solange wir hier in der Erde, auf der Erde sind und mit sündigen Augen sehen, ihn schauen dürfen. Das wird natürlich ausgenützt. Sie haben doch den Namen Gagarin schon einmal sicher gehört, diesen Russen, der 1957 um die Erde geflogen ist. Und dann wurde natürlich die Propaganda sehr in Bewegung gesetzt, die atheistische, kommunistische Propaganda. Unser Kollege Gagarin, der war im Weltraum, aber er hat Gott nicht gesehen, also ein weiterer Beweis, es gibt ihn nicht. Oh, ihr Lieben, was ist das für eine primitive Vorstellung? Da war die kleine Natanja mit 12 Jahren. Die war klüger als alle anderen. Die hat gesagt, Genossin Lehrerin, Sie haben gesagt, Gagarin hätte Gott nicht gesehen, ich kann Ihnen sagen, warum. Was sagt die Lehrerin, du kleines Mädchen mit 12 Jahren, du willst mich belehren, du willst die Kollegen in Moskau belehren? Sie sagt, da braucht man gar nicht viel wissen. Da braucht man nur wissen, dass der Herr Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und unser Kollege Gagarin war ein ganz großer Mann, berühmt, aber er hat kein reines Herz gehabt, er war nicht an Jesus Christus gläubig. Dieses kleine Mädchen hat mehr Weisheit gehabt wie viele andere Philosophen und Theologen zusammen. Nur wer reines Herzens ist, kann Gott schauen. Und das im übertragenen Sinn, nur wenn wir den Heiligen Geist haben, werden wir auch eine Gemeinschaft, Verbindung mit Gott haben. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreibe ich euch, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief, auf dass eure Freude völlig werde. Gott hat alles getan, dass wir Verbindung mit ihm bekommen. Aber wir dürfen das eine nie vergessen. Gott ist eben kein Mensch, sondern Gott ist und bleibt Gott. Und als Mose den Auftrag bekam, das Volk Israel herauszuführen aus Ägypten, da legte es sich wie eine Zentnerlast auf sein Herz und da sagte er, was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Dann sagt er, du brauchst nur sagen, ich bin, der ich bin und der ich in alle Ewigkeit sein werde. Sage dem Pharao, ich bin, dann weiß er, was los ist. Und so ist geblieben. Ich bin heißt Enihu, die Offenbarung des ewigen und lebendigen Gottes. Gott gibt keine große Erklärung. Ihr Lieben, Gott entschuldigt sich bei den Menschen auch nicht und sagt, ich weiß, das ist alles ein bisschen kompliziert mit der göttlichen Dreieinheit. Ich weiß, dass ich euch da so einiges zumute. Ja, doch, Gott mutet uns hier schon einiges zu, das gebe ich auch zu. Aber Gott mutet uns zu, dass wir ihn als den Schöpfer und Erhalter aller Dinge erkennen und lieben und ihn als unseren Gott anbeten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wer das im Glaubensgehorsam befolgt, der wird merken, dass sich dieser Gott in einer wunderbaren Weise offenbart, in seinem Sohne Jesus Christus. Von Gott wird ja immer nur in abstrakten Begriffen gesprochen. Er ist zum Beispiel das Größte, was wir von ihm wissen dürfen, das ist, dass er Liebe ist. Gott ist Liebe. Aber sofort kommt wieder die Erklärung, und daran ist die Liebe geoffenbart worden, dass er seinen Sohn sandte als eine Sühnung für unsere Sünden. Die Liebe Gottes besteht eben nicht darin, wie Menschen nachher meinen, ja, wenn es einen lieben Gott gibt, wie kann er denn dann das alles zulassen auf dieser Welt? Wissen Sie, ich könnte nun eine ganze Stunde über das Thema sprechen, wie kann Gott das zulassen? Neuer Grund, Überlingen, unsere Heimat Bodensee, so ein furchtbares Unglück. Heute im Zeitalter der Technik, heute im Zeitalter der perfektesten Navigation, da stoßen zwei Maschinen zusammen mit den Toten. Wie kann Gott das zulassen? Lieben, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur eines. Wir rufen immer erst zu Gott, wenn irgendwas passiert. Wir haben ihn gewissermaßen so zum Dienstmädchen in unserem Kindergarten dieser Welt gemacht. Wir lassen ihn einen guten Mann sein, wenn alles läuft, fragen wir einen Dreck danach. Wenn aber was passiert, dann heißt es plötzlich ja, also wenn es dich gibt. Wir sagen ja nicht, dass es dich gibt, aber wir sagen, wenn es dich gibt, wie kannst du dann so etwas zulassen? Oh, lieben Gott wird noch ganz andere Dinge zulassen. Zum Volke Israel musste der Prophet einmal sagen, ihr werdet erkennen, was es für Herzeleid für euch bedeutet, mich, den wahren, lebendigen Gott, zu verlassen und euch Zisternen zu graben, die doch kein Wasser bringen. Wenn wir nicht mehr mit Gott rechnen, wenn wir ihn nicht mehr anerkennen, sondern machen, was wir wollen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass alles schief geht. Wenn wir meinen, die Schöpfungsordnung Gottes sei überholt und wir finden etwas Besseres, dann müssen wir erkennen, dass alles schief geht. Ihr Lieben, das fängt an in der Ehe, das fängt an in der Kindererziehung, das fängt an im Umgang der Menschen untereinander. Überall machen wir alles kaputt, wenn wir die Schöpfungsordnung Gottes nicht mehr anerkennen. Gott hatte schon gewusst, dass die Quelle des Glücks und die Quelle des Segens abhängig ist von der Beziehung zu ihm. Glückselig der, der an diesen ewigen Gott vertraut. Der Psalmist kann sagen, er ist für mich Sonne und Schild. Er ist für mich Burg und Feste. Lest einmal die Psalmen, beten darum durch, was Menschen erlebt haben, die an ihren Gott geglaubt haben. Unter dem Schirm des Höchsten ist gut zu sein. Und deshalb dürfen wir uns gar nicht wundern, dass es so viel Zerrissenheit, so viel Auflehnung, so gegen Revolution, Volk gegen Volk, Krach überall, Katastrophen. Erkennet, was es für Herzeleid bedeutet, mich, den lebendigen Gott, verlassen zu haben. Das ist die Antwort. Und warum Gott das zulässt, das hat er uns in seinem Wort geschrieben. Wer ihn nicht mehr haben will, der muss schauen, wie er zurechtkommt. In Römer 1 sagt der Herr sogar das furchtbare Wort, ich habe sie dahingegeben. Ihr Lieben, das ist ein hartes Wort. Aber es führt dahin, wenn man den lebendigen Gott nicht mehr in seinem Leben haben will, dann kommt man dazu, dass man dahingegeben ist und dann kommt alles andere. Aber in Römer 1 steht auch noch etwas anderes. Es heißt in Römer 1, es ist auf der ganzen Welt nicht ein einziger, der sich entschuldigen könnte, dass es einen wahren, ewigen, lebendigen Gott gibt. Denn Gott sagt, ich habe mich auch in der Natur, in der Schöpfung geoffenbart. Und keiner ist da, der das leugnen kann. Also, alleine die Natur, sagt Gott, ist Grund genug, ihn zu erkennen. Und ich meine, es muss einer schon ein sehr gebrochenes Verhältnis zu diesem Schöpfergott haben, wenn er einmal die Natur, die zwar durch die Menschen und durch die Sünde schon ziemlich ramponiert ist und immer mehr kaputt gemacht wird, aber es gibt doch noch Dinge, wo man die Schönheit der Schöpfung so sehen kann, dass man nur anbetend stille werden darf, so wie es der Psalmist im 19. Psalm sagt, von der Herrlichkeit der Schöpfung Gottes. Nicht, dass wir die Schöpfung anbeten sollen, wir sollen dahinter den Schöpfer anbeten. So hat sich Gott geoffenbart. Geoffenbart zuerst einmal am gewaltigsten in seiner Liebe. Aber Lieben, auch hier fangen die Menschen schon an, jetzt wieder falsch zu reagieren, indem sie sagen, naja gut, wenn also Gott Liebe ist, dann ist alles, was mit der Liebe zusammenhängt, Gott. Und schon wird wieder ein falscher Ansatz gemacht. Dann heißt es, man braucht nur lieben, dann hat man Gott. So ist es nicht. Nicht alle Liebe ist von Gott, aber Gott ist Liebe. Das ist das Entscheidende. Deshalb sollen wir jetzt nicht sagen, alles, was mit Liebe zusammenhängt, wisst ihr, das Wort Liebe ist ja dermaßen strapaziert. Was sollen wir denn von Liebe halten, wenn es an den Autotankstellen heißt, Shell-Motoren lieben Öl? Was soll ein Unsinn? Und wenn in den Schlagern immer von Liebe, Liebe, Liebe gesprochen wird. Lieben, das Wort Liebe ist ja dermaßen ramponiert, dass man es manchmal sagen muss, Leute, ihr wisst doch überhaupt nicht, was Liebe ist. Sprecht von Leidenschaft, sprecht von Hurerei und sprecht von allem, von Freiheit und allem, aber doch bitte nicht von Liebe, wenn es in der Beziehung um die wahre, echte Liebe geht. Es geht hier um die Agape-Liebe, es geht um die göttliche Liebe. Die Bibel kennt auch noch andere Ausdrücke, unsere Sprache leider nicht. Die Bibel kennt auch von etwas von Eros, von Erotik. Das ist dann die menschliche Beziehung der Liebe, die ist von Gott auch eingegeben. Und dann kennt die Bibel die Philia, das ist die Freundesliebe. Aber man kann nicht Liebe in einen Topf werfen und sowohl die Agabeliebe wie die Philia-Liebe und auch die erotische Liebe alles in einen Topf werfen und sagen, alles ist Liebe und dort, wo Liebe ist, dort ist Gott. Das ist eine totale Verblendung. Die Bibel sagt, Gott ist Licht. Gott ist auch der Vater der Lichter. Gott hat uns errettet aus der Finsternis und versetzt ins Licht. Und ihr Lieben, was das bedeutet, das können wir gar nicht vorstellen. Das Licht, das göttliche Licht, hat Gott geschaffen. Und heute kommt man sogar dazu festzustellen, dass die Bibel im ersten Buch Mose bereits das große Geheimnis gesagt hat. Man wusste lange Zeit nicht, was Licht eigentlich ist. Die Bibel sagt, Gott sprach, es werde und es ward Licht. Heute hat man festgestellt von der Physik her, dass Licht sowohl Schwingungen, Materie, Energie ist, aber dass diese Schwingung tatsächlich sich in Materie manifestieren kann. Und damit haben wir den Begriff, als Gott gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, hat er die Welten, die Materie geschaffen. Und so ist er der Vater der Lichter. Und lieben, nun möchte ich einmal, ich werde heute Abend etwas näher darauf eingehen, aber Ihnen einmal sagen, wie hochaktuell die Bibel ist. Vor 3000 Jahren schreibt der Psalmist im 147. Psalm, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Ihr Lieben, der heilige, ewige Gott als der Schöpfergott kennt nicht nur jeden Menschen, kennt nicht nur Sie und nicht nur mich, sondern er kennt erstens einmal alle Milliarden Menschen, die jemals auf der Welt waren und noch kommen werden, sondern er kennt auch alle Lichter, alle Sterne, alles, was im Universum ist. Wir werden heute Abend mehr davon hören. Gott ist Leben. Johannes 17 sagt der Herr Jesus selber, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und seinen Sohn, den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Liebe, es ist ein Unterschied, ob man jemanden kennt oder ob man jemanden erkennt. Das Erkennen kommt aus dem alttestamentlichen Begriff, wenn Abraham seine Frau Sarah erkannte, dann war das so, dass sie eins wurden und es wurden Nachkommen gezeugt. Das ist eine innige Verbindung, dieses Erkennen. Und so sagt das Wort Gottes, nur wenn wir Jesus Christus, den heiligen, ewigen Gott, erkennen, das heißt eine der innigen Verbindungen, jetzt allerdings in einer etwas geistlicheren, höheren Ebene, erkennen, das ist das ewige Leben. Und Herr Jesus konnte sagen, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben im Überfluss haben. Der Herr Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. So ist der heilige, ewige Gott in Jesus Christus auch das Leben. Ein Punkt, der nicht so ganz leicht zu verstehen ist, das ist die Tatsache, dass nun dieser liebende Gott, ich bitte Sie, reden Sie bitte nicht vom lieben Gott, das steht nämlich nirgends in der Bibel. Und wisst ihr, wenn ich so höre, im Schwäbischen wird es manchmal etwas sehr strapaziert, ach Gottle und lieber Gott und so weiter. Es steht nirgends in der Bibel, dass es einen lieben Gott gibt. Das ist eine Vorstellung der Menschen. Es gibt nur einen Gott, der Liebe ist. Der liebe Gott, das ist so ein bisschen arg. Jeder macht sich da was draus. Nein, Gott ist ein Gott nicht nur der Liebe, nicht nur des Lichtes, nicht nur des Lebens, sondern Gott ist ein Gott vollkommenster Heiligkeit. Und das ist ein Begriff, der uns von der menschlichen Seite aus schwer eingeht. Wir würden zum Beispiel akzeptieren, dass dieser Gott vollkommen und heilig ist. Dann werden wir begreifen, dass er die Gerichte schickt. Dann ist er so etwa, wie es der Allah, der Mohammedaner ist. Der kann grausam sein, der kann auch einmal barmherzig sein, aber man weiß nie, wo man dran ist. Man muss eben sagen, Kismet, Schicksal, was Gott tut, ist immer gut. Aber das ist unser Gott nicht. Unser Gott ist immer, immer der Gott der vollkommenen Liebe. Und Gott kann nicht noch ein bisschen lieber und ein bisschen vollkommener sein. Er ist in allem vollkommen. Das verstehen wir nun nicht in Bezug auf seine Heiligkeit. Und da möchte ich Ihnen eine ganz kurze Illustration bringen. Ich bin als Evangelist so gewohnt, auch manchmal ein bisschen volkstümlich zu sprechen, denn ich möchte ja nicht haben, dass die Leute sagen, der spricht über die Köpfe hinweg. Habe eine wahre Geschichte gehört, die mir zum Beispiel es leichter gemacht hat, die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes verstehen zu können. Wenigstens etwa. Da war ein Kaiser, Damüls. in China, hat vor vielen tausend Jahren gelebt, ein sehr strenger Herrscher, aber er war gerecht und deshalb liebte ihn sein Volk. Sie wusste, auf unser Damüls können wir uns verlassen. Folgende Situation ist passiert, als der Kaiser Damüls wieder mit seinem großen Stab der Regierung zusammen war, stellte er fest, dass in geheimsten Besprechungen immer wieder jemand da war, der das verraten hat, nach außen getragen hat. Und Damüls hat angeordnet, der Verräter wird mit 100 Peitschenschlägen bestraft, wenn er diesen Verrat begangen hat. Einige Tage später kommen die Adjutanten von ihm und sagen, hier haben wir den Täter, es ist deine Mutter. Damüls sagt, was? Und nun hat sich herausgestellt, die Mutter, jetzt muss ich mal vorsichtig sein, sie hatte so eine Eigenschaft, die es heute auch noch geben soll, dass so manche ein bisschen mehr erzählen, als man eigentlich tun sollte. Und da habe ich gemeint, dass bei Frauen die Gefahr manchmal ein bisschen größer wäre. Und so war das bei der Mutter Damüls. Sie sagte, ich bin die Kaisermutter. Ich kann mir ja auch mal erlauben, etwas weiterzugeben, was die anderen nicht sagen dürfen. Und so kam es. Damüls steht da. Was soll ich jetzt tun? 100 Peitschenschläge ist das Todesurteil meiner Mutter. Ich liebe meine Mutter. Sie hat mich geboren. Sie war für mich da immer. Ich kann meine Mutter nicht totschlagen lassen. Das kann ich nicht. Aber auf der anderen Seite sagt Damüls, wenn ich jetzt sage, Kommando zurück, es betrifft meine Mutter, dann werden meine Untergebenen, sie sagen das zwar nicht, da haben sie viel zu arg Angst, aber wenn ich in ihre Augen schaue, dann merke ich genau, was sie denken. Sie werden denken, aha, das ist die Gerechtigkeit unseres großen Kaisers Damüls. Alle anderen hätte er bestraft mit Recht. Aber wenn es ihn selber, seine Mutter betrifft, da wird plötzlich Schwamm darüber unter den Teppich gekehrt. Nein, sagt Damüls, das darf nicht sein. Die Strafe wird vollzogen. Am nächsten Morgen auf dem riesen Gerichtsplatz, die Menschen wollten sich das Schauspiel natürlich nicht entgehen lassen, ist ja heute genau wieder so, ist ein Unfall da, da stehen die Leute rum, statt dass sie helfen, kaffen sie, wollten natürlich erleben. Und was passiert? Damüls tritt vor die Menschenmenge, zieht seinen Kaiserrock aus und erklärt mit entblößtem Oberkörper, ich, Damüls, der Kaiser, habe angeordnet, dass Verrat mit Peitschenschlägen bestraft wird. Und Gerechtigkeit muss sein, auch wenn es einen Damüls trifft. Ich werde die Strafe, die ich ausgesprochen habe, um der Gerechtigkeit willen und um der Liebe willen auf mich nehmen. Peitschenschläger, tut euer Werk. Und so ging Damüls durch die Reihen aufgestellter Peitschenschläger und nahm die 100 Peitschenschläge auf sich. Am Ende brach er zusammen, seine Mutter pflegte ihn, er konnte einige Monate später seinen Dienst als Kaiser wieder einnehmen. Lieben, aber was sagt uns das? Genau so oder noch vollkommener hat Gott gehandelt. Gott hat nie gesagt, ihr lieben Menschen, ich habe euch geschaffen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr einmal sündigen werdet. Deshalb bin ich jetzt in einer furchtbaren Lage. Ich, der heilige Gott, habe gesagt, wer sündigt, der muss sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ich kann dieses Wort nicht rückgängig machen. Es muss geschehen. Und was tut Gott? Er stirbt am Kreuz. Aber jetzt nicht als der ewige heilige Gott, sondern als der menschgewordene Gott. Ihr Lieben, und das ist Jesus Christus. Und so hat Gott das, was er verkündigt hat in seiner Heiligkeit, auf sich genommen. Gott war in Christus. und versöhnte die Welt mit sich selbst. Hier finden wir nun den Übergang, dass ein heiliger, ewiger Gott nicht so wie er ist, unnahbar, heilig, 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 auf diese Welt kommt. Und deshalb musste Gott Mensch werden. Und das nennen wir die Menschwerdung Gottes, von der Apostel Paulus sagt, Gott, seliges Geheimnis, 1. Timotheus 3, Vers 16, Gott ist geoffenbart im Fleische. Und nun konnte Gott geoffenbart im Fleisch in seinem Sohne die Schuld auf sich nehmen. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, dass wir als Sünder, die wir den Tod verdient haben, nicht mehr ins Gericht kommen, sondern dass Gott dieses Gericht auf sich genommen hat. Das konnte er tun. Er hat das Gericht ausgesprochen und deshalb konnte er es auch auf sich nehmen. So konnte Gott gewissermaßen die Sünde der Menschen auf sich nehmen. Einer muss immer bezahlen. Und wenn wir es so sehen, dann werden wir verstehen, dass die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes nur an einem Punkte sich zusammenfinden. Und dieser eine Punkt, das ist das Kreuz von Golgatha. Außerhalb dieses Kreuzes besteht immer die Heiligkeit Gottes. Und auch am Kreuz von Golgatha besteht die Heiligkeit Gottes. Aber am Kreuz von Golgatha haben sich Liebe Gottes und Heiligkeit Gottes vereint. In der Menschwerdung Jesu Christi und in seinem vollbrachten Werk. So viel etwas vom Vater mit seiner Heiligkeit. Heute Abend Fortsetzung dann Gott, der Sohn.